True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Ein Vater liegt auf dem Boden im Kinderzimmer und repariert einen kleinen Spielzeugbus, den man mit einer Fernsteuerung fahren lassen kann. Er sei ein sehr geschickter Bastler gewesen, erinnert sich seine Tochter. Es ist derselbe Mann, der Zeitzünder für Sprengsätze basteln kann. In einer Skihütte in den Alpen hat er 3 solche Zeitzünder mit Taschenuhren hergestellt. Die Bomben werden in Norditalien, in Verona, Trient und Bozen deponiert. 2 rechtsextreme Zwillingsbrüder aus dem Rheinland wollen den sogenannten Südtiroler Freiheitskampf unterstützen. In Verona tötet ihre Bombe einen Arbeiter in der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofs Porta Nuova. Zahlreiche Menschen werden verletzt. In Bozen wird ein Sprengsatz in einer Schule gefunden, gerade noch rechtzeitig. Über 60 Jahre später macht sich die Tochter des Mannes, der ihr Spielzeug repariert hat, auf, um die Geschichte ihres Vaters und ihrer Familie zu recherchieren. Der ehemalige Vorstandsassistent von Bayer Leverkusen hat Zeit seines Lebens geschwiegen und seinen Kindern nichts von seinem Doppelleben als Rechtsradikaler im Nachkriegsdeutschland erzählt. Seine politischen Ansichten haben ihm wenig geschadet und ins Gefängnis musste er für seine Taten auch nicht. Es blieb bei ein paar Monaten Untersuchungshaft. Und wenn man das erklären will, ist man mittendrin in internationalen Wirrungen und mittendrin in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Herzlich willkommen zu dieser Folge von True Crime Köln. Zu Gast im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger ist Traudl Bünger, die die Geschichte ihres Vaters und somit auch die Geschichte ihrer Familie aufgeschrieben hat. Eisernes Schweigen heißt das Buch. Das Attentat meines Vaters, eine deutsche Familiengeschichte, lautet der Untertitel. Wie immer bei True Crime Köln habe ich nach Zeitungsberichten über das Verbrechen gesucht und das war in diesem Fall ziemlich schwierig, weil es so gut wie gar nichts gibt, zumindest nicht in westdeutschen Zeitungen. In Italien wird natürlich im Oktober 1962 groß berichtet, bei der Zeitung La Stampa sind die Anschläge der Aufmacher auf Seite 1. Bomben der Südtiroler Nazis, lautet die Überschrift, 1 Toter und 18 Verletzte in Verona, Explosion in Trient, Anschlag in Bozen, so steht es in der Unterzeile. Die meisten westdeutschen Zeitungen ignorieren diese Nachricht, in einigen findet man zumindest eine kurze Agenturmeldung. Das ist in der DDR, also im Osten des geteilten Deutschlands, etwas anders. Da bekommt der Anschlag mehr Aufmerksamkeit als in Westdeutschland. Ausschnitte aus der Meldung der Deutschen Presseagentur und aus der Berichterstattung des Zentralorgans der Staatspartei der DDR, Neues Deutschland, vom Oktober 1962.
Bombenexplosionen in Trient und Verona sowie die rechtzeitige Entdeckung einer 3. Sprengladung in Bozen haben am Wochenende verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in ganz Nord- und Mittelitalien bis südlich von Rom ausgelöst. Bei der Bombenexplosion in der Gepäckaufnahme des Bahnhofs von Verona wurde ein italienischer Eisenbahner getötet, während 18 Menschen mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die italienische Polizei hat einen Deutschen festgenommen. In den Provinzen Verona, Trient und Bozen wurden besondere Kontrollpunkte für den Kraftzeugverkehr errichtet.
Noch sind der italienischen Öffentlichkeit die gemeinen Attentate des vergangenen Jahres in lebhafter Erinnerung. Noch sind die Tränen über die unschuldigen Opfer nicht getrocknet und schon wieder fallen friedliche Bürger den Mordbuben zum Opfer. Die Spuren führen wieder nach Bonn. Es ist eine Tatsache, dass wo immer in der Welt Provokationen heraufbeschworen werden, die westdeutschen Ultras ihre Hände im Spiel haben. Die in Norditalien verübten Terrorakte sind nur eine natürliche Konsequenz der offiziell von Bonn verfolgten Revanche-Politik. Mit Recht verweist der bürgerliche Il Messaggero auf die tiefen Wurzeln. Im Bonner Staat seien eben der Geist des Hakenkreuzes und der hitlerische Rassismus nicht tot.
Da war es nicht so schwer zu erkennen, was nun die Meldung der deutschen Presseagentur und was aus der DDR-Zeitung Neues Deutschland stammte. Tatsächlich legte die Verhaftung eines Deutschen, von dem da die Rede war, die Verbindung nach Westdeutschland nahe, aber dieser Mann, der da verhaftet wurde, gehörte offenbar gar nicht zu der Gruppe der Bombenlegern. Und weil sich der sogenannte Befreiungsausschuss Südtirol, kurz BAS, BAS, nicht zu den Taten bekannte, gab es für die italienische Polizei keine echte Spur. Im Rückblick kann man der DDR-Propaganda jedoch bescheinigen, dass sie gar nicht so falsch lag, denn da waren tatsächlich Täter im Geist des Hakenkreuzes unterwegs. Und einer davon war Heinrich Bünger. Seine Tochter Traudl Bünger ist nun zu Gast im Studio bei True Crime Köln. Sie hat Literaturwissenschaften und Mathe studiert, arbeitete als Programmleiterin für die Lit Cologne und als Literaturkritikerin. Sie ist Autorin und Dramaturgin. Sie hat sich jahrelang auf die Spuren ihres 2016 verstorbenen Vaters gemacht, woraus unter anderem das Buch Eisernes Schweigen wurde. Traudl Bünger, wie ist es denn zu den Recherchen zu diesem Buch gekommen?
Ja, es gab da so eine biografische Situation, in der ich Zeit hatte, mich ein bisschen umzuorientieren, und dann fiel mir sehr massiv diese alte Geschichte, dieses alte Familiengeheimnis wieder ein, und dann dachte ich, jetzt kläre ich das mal einfach für mich persönlich. Jetzt ist der Moment und der kommt wahrscheinlich nie wieder. Und ja, dann habe ich angefangen zu recherchieren, erst in Zeitungsarchiven, und habe schon da entdeckt, das ist eine verdammt große Geschichte mit sehr vielen Fragen, die sich auch auf dem Weg nicht klären lassen. Und dann habe ich nachgefragt, zuerst beim Landesarchiv NRW, ob da noch Akten sind. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob solche Prozessakten 40 Jahre aufgehoben werden. Wie viele aufgehoben werden, es sind nicht viele, 5%. Die waren aber dabei. Also die hatte irgendjemand, dem ich immer noch sehr dankbar bin, aufgehoben, 80 Akten. Und dann musste ich beantragen, die einsehen zu dürfen. Parallel habe ich angefangen, mit Historikern zu sprechen, tatsächlich nur mit Männern. Und immer klarer wurde mir, es ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein relevantes Thema. Und dann dachte ich, da muss ich irgendwas draus machen. Dann habe ich angefangen, mit meiner Familie zu sprechen, ob das für die in Ordnung ist. War es zum Glück. Ja, und dann kam eben die Idee für das Buch und dann der Gang zum Verlag. Und zum Glück war der Verlag sehr angetan. Und dann haben wir das gemacht.
Die Zeit, das muss man sagen, ist die, in der dein Vater nicht mehr lebt. Also du beginnst zu recherchieren, als dein Vater nicht mehr lebt. Aber du wusstest um dieses Familiengeheimnis. Also wie hat man es gespürt, dass da noch irgendwas unausgesprochen ist? Hast du als Kind was mitbekommen? Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Das war ja bei uns eine merkwürdige Situation. Normalerweise sind Familiengeheimnisse ja etwas länger her. Ne? Gerne ja in der Großvater-, Großmütter-Generation, der Großeltern-Generation. Hier war das ja wirklich der direkte Kontakt, ne? Also der Vater, keine Generation dazwischen. Und dass es eben diese Anklage gab und diesen Prozess, dass der auch sehr lange geführt wurde und nachher eingestellt wurde, das wussten wir natürlich. Das war ja offen, das war ja sichtbar. Aber mein Vater hat sich eben nie dazu geäußert, ist diese Anklage berechtigterweise erhoben worden? Also war er schuldig, war er unschuldig? Wenn er schuldig ist, warum hat er das alles gemacht? Wie lebt er damit? Diese Fragen, ja, hat er nie beantwortet.
Du hast ihn als Kind mal gefragt nach den Dingen. Was hat er da gesagt?
Also das ist das einzige Gespräch, tatsächliche Gespräch, an das ich mich erinnere. Danach hat er wirklich jegliche Antwort verweigert, sowohl auf Fragen von mir als auch von meiner Schwester und meiner Mutter. Aber als Kind, da war ich noch, ich würde sagen unter 10, da habe ich irgendwie mal, glaube ich, irgendwo was in der Zeitung gelesen, oder meine Schwester hatte was in der Zeitung gelesen. Also es müssen historische Zeitungen gewesen sein. Und dann habe ich nachgefragt und dann hat er gesagt, ja, er könnte mir diese Fragen nicht beantworten, weil wenn er jetzt sagen würde, er sei dabei gewesen, dann würde der Staatsanwalt kommen, was völlig absurd war, weil das Verfahren längst eingestellt war. Und wenn er es bestreiten würde, dann würde er sozusagen diese Menschen in Südtirol, die auf diese Hilfe in Anführungszeichen angewiesen gewesen wären, verraten und enttäuschen. Und deswegen könnte er diese Frage nicht beantworten. Und dann habe ich eben noch nach diesem heikelsten Punkt, den schwierigsten, gefragt. Es gibt ja im Oktober 62 drei Bombenfunde, also zwei Bomben sind explodiert, eine nicht. Und eine wurde eben vor einer Schule in Bozen gefunden. Sehr undurchsichtige Geschichte. Ich bin mittlerweile, wie auch die, also ich habe da viel zu recherchiert und nachgefragt, mit vielen Fachleuten gesprochen, und die Lehrmeinung ist die, dass der Bombenfund an der Schule inszeniert gewesen ist, also dass sie abgelegt wurde bei der Parteizentrale der Neofaschisten und die wiederum möglicherweise mit Geheimdienstunterstützung sie woanders platziert haben. Also undurchsichtige Geschichte. Jedenfalls habe ich meinen Vater nach dieser Schule gefragt. Und da ist er ein bisschen wütend geworden, hat gesagt, das wäre alles Unsinn und so. Und das wäre Quatsch.
Also eine Bombe in der Schule wäre schon heftig gewesen.
Vor dem Portal der Schule, genau, das wäre sehr heftig gewesen. Das war auch der Punkt an der Recherche, wo ich wirklich dachte, wenn ich jetzt hier was anderes rausfinde, weiß ich nicht, ob ich damit weitermachen kann. Und es ist wirklich, es klingt irgendwie wie so eine Räuberpistole, aber tatsächlich, es gibt Historiker, die eben viel dazu gearbeitet haben, auch zu den Geheimdienstverstrickungen im Südtirol-Konflikt. Und die sagen, das ist nicht selten passiert, dass tatsächlich solche Anschläge fingiert wurden und inszeniert wurden. Und es gibt kein sachliches Argument dafür anzunehmen, dass diese Attentäter tatsächlich diese Tat verübt haben, denn es hätte ihnen sämtliche Sympathien verscherzt und es gab international nicht wenig Sympathien für diese Südtiroler Attentate.
Also wir sehen, es ist nicht ganz unkompliziert. Wir werden das versuchen, gleich nochmal aufzubröseln. Aber vielleicht nochmal erst die Frage nach der familiären Situation. Dein Vater hat dir das gesagt als Kind. War das für dich überzeugend? Und wie siehst du es heute im Rückblick?
Ja, als Kind war ich da also sehr zufrieden mit der Antwort. Dachte so, na gut, dann kann ich verstehen, warum er diese Fragen nicht beantworten kann. Ich war unzufrieden oder unglücklich damit auch, dass er dann eben so ungehalten wurde auf diese Frage nach der Schule. Dann war das Gespräch damit auch zu Ende. Heute denke ich, es war irgendwie eine ziemliche Überforderung. Ne? Es wäre sehr schön gewesen von ihm zu hören, dass es nicht der Plan war, Menschenleben in Gefahr zu bringen. Dass es keine Bombe vor der Schule gab. Den Hintergrund zu erfahren, das hätte mich vielleicht überfordert mit 10, aber das später irgendwann mal zu hören, also dieses Paket hätte ich schon sehr gerne von ihm von den Schultern genommen bekommen. Und das musste ich jetzt eben einfach schrittweise selber klären.
Du sagst, er hatte kein Recht, die Geschichte zu verschweigen. Warum?
Ja, also es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Überzeugungen, die ich aus dieser Geschichte mitnehme, aber eine ist ganz sicher: Schweigen ist keine gute Idee, weder in Familien noch in Beziehungen noch in Gesellschaften. Das schützt niemanden, sondern das wird größer und unschöner dadurch. Also, wenn man irgendwie irgendwo Scheiße gebaut hat, dann müsste man in der Lage sein, seinen Kindern, seiner Familie und idealerweise auch seinen Opfern zu erklären, wie es passiert ist und zu sagen, dass es einem leid tut.
Die Beschreibung des Vaters, der im Kinderzimmer Spielzeug repariert, die ist von dir. Und wenn man das liest, kann man so ein bisschen spüren, diese komplizierte Familiengemengelage. Der Mann ist ein Rechtsradikaler, er ist ein Holocaust-Leugner und er ist ein Rassist. Und gleichzeitig ist er ein Vater, ist dein Vater, der sich um seine Kinder kümmert, dessen Familie eben nicht auseinanderbricht und dessen Ehe hält, obwohl die, mit denen er zusammenlebt, ja eigentlich nichts mit seiner politischen Gesinnung zu tun haben. Wie passt das zusammen? Wie fühlt sich das an?
Ja, das war auch ein ziemlich langer Weg. Also es gibt von meiner Seite aus ein ganz klares moralisches Urteil und zwar sowohl über die Tat als auch eben die Haltung, die mutmaßlich dazu geführt hat. Zu einem anderen Schluss kann ich nicht kommen. Ganz klares moralisches Urteil. Also für mich sind menschenverachtende Ideologien tatsächlich ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Bin sicher auch in der Abwehr und in der Gegenreaktion deswegen so hart. Und auf der anderen Seite muss ich aber anerkennen, dass es trotzdem Gefühle gibt. Dass es trotzdem Gefühle gibt, die ganz normale Tochtergefühle sind. Also ja, Gefühle der Verbundenheit, auch der Dankbarkeit, auch tatsächlich das große Wort Liebe, es gibt sie trotzdem. Und es gab Momente, in denen hat das eine das andere überlagert. Und es war auch gar nicht so einfach, das im Produktionsprozess beim Buch und auch beim Podcast auseinanderzuhalten. Also nichts zu entschuldigen auf der anderen Seite, aber eben auch sich klarzumachen, ich habe sie eben einfach, also die Position zu klären und die auch sichtbar zu machen. Also ein schwieriger Prozess, aber tatsächlich das einzige Ergebnis, was ich da sozusagen von mitnehmen kann. Es existiert beides nebeneinander.
Du hast dich ja so viele Jahre damit beschäftigt. Ist das jetzt einfach für dich, darüber zu reden, oder ist es nach wie vor schwer?
Es gibt immer solche und solche Momente. Also es gibt immer wieder diese Momente, wo das wird, glaube ich, auch nie aufhören, wo ich denke, meine Güte, warum hast du das gemacht? Also ich meine, ich habe jetzt viele Gründe dafür, mir erschlossen und mir recherchiert und mir heraussiniert. Und dennoch denke ich, komme ich immer wieder an diesen Moment, wenn ich so einen fast naiven Blick drauf denke, wie kommt man auf so eine Idee? Und die nächste unklärliche Frage ist, wie kommt man denn auf die Idee, eben eine Ideologie richtig offensiv zu vertreten, die Menschen in Gruppen einsortiert und behauptet, die eine Gruppe ist besser und die andere ist schlechter. Also es ist immer wieder so ein Brainfuck und dann auch immer wieder irgendwie schwierig und traurig.
Hat sich das eigentlich in der Erziehung von dir und deiner Schwester gezeigt, geäußert? Hat dein Vater versucht, euch auch in diese politische Richtung zu bringen?
Ja und nein. Also auf einer diskursiven Ebene schon. Also da gab es viel Streit und viele Diskussionen. Wir waren irgendwie recht früh politisch anders unterwegs. Also da hat sind ja in den 80ern in die Schule gegangen, da war ja der Holocaust sehr breit thematisiert im Schulunterricht. Das hat da schon viel gemacht mit uns und also da haben wir viel gestritten und viel diskutiert. Also auf der Ebene war mein Vater immer sehr bemüht, uns zu überzeugen und so und sozusagen uns auf diese Seite zu ziehen, was er nicht gemacht hat. Und ich frage mich manchmal, ob das fast das Gefährlichere gewesen wäre, ist diese NS-Pädagogik anzuwenden, die ja auch pädagogische Elemente hat, die durchaus verfangen können. Also Gemeinschaft etablieren, draußen Abenteuer erleben, sich selbst aufwerten, eben über Fahnenappelle, Lagerfeuer, Gesänge, marschieren. Das alles hat er nicht gemacht.
In den 80er Jahren gab es auch diese Zeltlager der Wikingjugend und andere Dinge, also war schon sehr präsent auch. Ich kann mich an eigene Zeltlagerfahrten erinnern, wo man dann überlegt hat, gehen wir die mal nachts überfallen, so, und wir haben es dann gelassen, weil wir Schiss hatten. Also auch das gehört mit zu diesen 80er Jahren, in denen wir beide groß geworden sind.
Ja, so ist es. Also diese Lagererziehung, das war damals die Wikingjugend einerseits und auch der Bund Heimattreuer Jugend. Da bin ich schon zweimal gewesen. Mein Vater hat das gar nicht so übertrieben forciert, aber irgendwie ist dann trotzdem dazu gekommen und da habe ich mich immer sehr unglücklich gefühlt.
Wir reisen zurück ins Jahr 1962. Du warst noch nicht auf der Welt, deine Eltern waren bereits ein Paar, aber noch nicht verheiratet. Und wenn wir eintauchen in diese Zeit, müssen wir ein bisschen zur politischen Lage sagen. Das hat nicht mehr jeder so auf dem Schirm. In der Bundesrepublik ist immer noch Konrad Adenauer Bundeskanzler. Seit 13 Jahren ist er das. Vom Aufbruch in liberalere Zeiten ist noch nicht so viel zu spüren. Noch wichtiger, der Kalte Krieg zwischen dem Westen und dem Einflussbereich der Sowjetunion droht zu einem echten Krieg zu werden. Das Attentat deines Vaters fällt mitten in die sogenannte Kuba-Krise. Die Bundesrepublik verweigerte der DDR immer noch die Anerkennung. Das ist für unsere Geschichte genauso wichtig wie der Hinweis auf die Lage in Südtirol. Der italienische Staat unterdrückte damals die deutschstämmige Minderheit in Norditalien. Und er tut das durchaus mit sehr viel Härte und ohne Skrupel. Er missachtet das, was zum Beispiel die Vereinten Nationen von ihm verlangen. Deswegen formiert sich Widerstand und einige sind bereit, Gewalt anzuwenden. Seit 1956 gibt es Bombenanschläge in Südtirol, zunächst gegen Symbole des italienischen Staates und die Infrastruktur, dann auch gegen Menschen. Einer der ersten Toten durch die Anschläge ist Gaspare Erzen. Das ist der Mann, der durch die Bombe von Heinrich Bünger und seiner Komplizen starb. Wir rekonstruieren den Ablauf der Ereignisse. Am 15. Oktober 1962 treffen sich drei Männer in Köln. Das sind dein Vater, sein Zwillingsbruder und ein Mann, den wir Manfred S. nennen, ein gebürtiger Westberliner. Zusammen steigen sie in ein Auto, um nach Südtirol zu fahren. Wie geht's dann weiter?
Sie treffen einen weiteren Mann, Österreicher, der bereits Erfahrung im Freiheitskampf, so wurde er damals genannt, ich sage das in Anführungszeichen, der bereits Erfahrungen hat. Und der nimmt sie sozusagen alle so ein bisschen an die Hand, hat die strategische Planung, schlägt Anschlagsziele vor und macht tatsächlich den Vorschlag, einen Carabinieri-Hauptmann zu erschießen, der Häftlinge gefoltert hat. Da muss man eben dazu sagen, die italienische Staatsmacht war tatsächlich sehr übergriffig. Es gab viele Folterungen an verdächtigen Häftlingen, die im Kontext des Südtirol-Konfliktes verhaftet worden waren. Zwei sind auch den Folgen der Folterungen gestorben. Und er wollte eben jemanden erschießen, den er dafür für verantwortlich hielt. Und laut einer Zeugenaussage hat mein Vater da ein Veto eingelegt, gesagt, das würde er nicht mitmachen und hat es auch offenbar hinbekommen, dass dieser Plan fallen gelassen wurde. Stattdessen hat man sich eben geeinigt, Bomben in Bahnhöfe zu legen. Man hat sich vergewissert, dass zu diesen Bahnhöfen in Verona und in Trient nachts kein Personen- und kein Zugverkehr ist, also es sollte niemand anwesend sein, und hat die Zeitzünder auf die Nachtstunden eingestellt. In Trient hat das funktioniert, in Verona hat der Zeitzünder versagt und die Bombe ist erst nachmittags explodiert. Deswegen gab es viele Verletzte und ein Mensch, ein Bahnarbeiter, Gaspare E., ist an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Ja, deswegen war diese Sache natürlich dann auch so groß. Dann gab es eben noch diesen unklaren Vorfall in Bozen, wo eine Bombe an einer Schule abgelegt wurde, was aber eben laut Lehrmeinung nicht der Plan der Attentäter war und wahrscheinlich von den italienischen Neofaschisten inszeniert worden ist.
Das muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen erklären. Also es fahren deutsche Rechtsextreme nach Südtirol, um den sogenannten Freiheitskampf zu unterstützen. Und sie legen dann eine Bombe, mutmaßlich, man weiß es nicht so genau, bei den italienischen Rechtsextremisten. Also die werden als Gegner gesehen. Warum?
Ja, es ist natürlich für national gesinnte, politisch aktive Menschen auch gar nicht so einfach, den Europagedanken überhaupt zu pflegen. Das ging damals allerdings los, also dass man sich auch auf faschistischer Ebene europäisch organisiert hat, zusammengetan hat. Da gab es auch theoretische Konstrukte und gemeinsame Pläne, aber Italiener und Deutsche waren sich, nationale, rechtsnationale, waren sich im Thema Südtirol komplett uneinig. Das war nicht zu lösen, dieses Problem. Weil die italienischen Nationalisten natürlich wollten, dass Südtirol in Italien ist und die deutschen Rechtsnationalen hatten eben andere Pläne für Südtirol. Das heißt, an der Stelle war man tatsächlich, obwohl man aus dem gleichen politischen Lager kam, stand man sich gegenüber und war Gegner.
Also ist alles ein bisschen kompliziert im Rückblick zu verstehen. Auch die Tatsache, dass dann möglicherweise die Opfer, also die potenziellen Opfer, also die italienischen Rechtsextremisten hingehen und die Bombe der deutschen Rechtsextremisten nehmen, um sie an einer Schule abzulegen, um dann denen eine Tat in die Schuhe zu schieben, die sie nicht begangen haben. Auch das gehört mit in diese komplizierte Gemengelage.
Genau. Der Plan wäre dann folgender gewesen, diesen Südtiroler Freiheitskampf, in Anführungszeichen, öffentlich zu diskreditieren. Denn es war tatsächlich, also der Plan dieser Akteure im Freiheitskampf, also der Attentäter, war eben immer Aufmerksamkeit auf dieses Südtirol-Problem, was ja eins war. Es gab ein völkerrechtliches Problem in Südtirol. Völkerrechte wurde verletzt und Minderheitenschutz wurde nicht umgesetzt. Und dafür wollte man Aufmerksamkeit bekommen mit Attentaten. Menschen sollten in der ersten Phase nicht in Gefahr geraten. Das hat auch nur mittelgut funktioniert. Direkt bei der ersten Anschlagsserie ist jemand versehentlich zu Tode gekommen. Aber diese Strategie, Aufmerksamkeit auf das Südtirol-Problem zu legen, die hat funktioniert. Also es war wirklich breit in den Zeitungen, der Presse. In der Bundesrepublik gab es viel Sympathie in der Öffentlichkeit. Und wie gesagt, diese Strategie hat verfangen. Und wenn man sozusagen diesen Freiheitskämpfern jetzt so ein fürchterliches, blutiges, entsetzliches Attentat wie an einer Schule in die Schuhe geschoben hätte, dann hätte man ihnen eben die Sympathie entzogen. Das war die Strategie dahinter.
Du hast erzählt, dass die Attentäter diskutiert haben über das Anschlagsziel und das passiert in einer Skihütte, wo auch dein Vater die Zünder gebastelt hat. Ist das für dich wichtig, dass dein Vater möglicherweise gesagt hat, nee, wir töten diesen Vertreter des italienischen Staates nicht, wir legen Bomben nachts in Gepäck auf Bewahrungen in Bahnhöfen? Ist das für dich wichtig, weil eine Bombe ist, bleibt eine Bombe und sie ist ja jetzt auch falsch explodiert, es ist ja jemand gestorben.
Genau, es ist nur eine mittelgute Ausrede zu sagen, wir legen Sprengstoff in einen Bahnhof, wollen aber nicht, dass jemand zu Tode kommt. Das ist, da bin ich auch streng, also wenn man möchte, dass niemand zu Tode kommt, dann legt man nirgendwo Sprengstoff ab. Dennoch ist ein Unterschied und für mich moralisch, für mich als Tochter, aber tatsächlich ja auch juristisch, ob man gezielt Menschen in den Blick nimmt oder ob man das nicht vorhat. Also gezielt Menschen ins Visier nimmt, so. Also gezielt Menschenleben opfern will. Also ob man den Plan hat. Das ist nochmal eine andere Form der Radikalisierung, die ich wirklich auch wirklich nur schwer ausgehalten hätte im Fall meines Vaters.
Du hast viel rausbekommen. Woher kam der Sprengstoff?
Ja, laut meinem Onkel war es in Österreich gar nicht so wahnsinnig schwierig, Sprengstoff zu besorgen. Und ich habe auch Quellen gefunden, die so Einbrüche in Steinbrüchen dokumentieren. Also da konnte man sich irgendwie wohl gar nicht so kompliziert mit Sprengstoff eindecken. Also es waren oft wohl nur so hohe Zäune und Vorhängeschlösser, die zwischen dem Attentäter und dem Sprengstoff lagen. Außerdem gab es wohl noch einige Vorkommnisse aus alten Armeebeständen, die dann irgendwo auch mehr oder weniger gut entsorgt worden waren.
Wo Deutsche man Wehrmacht. Wusste. Ne? Mhm.
Man wusste noch, wo das war. Es gab auch mal den Versuch, tatsächlich von einem österreichischen Attentäter, Norbert Burger, Sprengstoff über die deutsche Armee zu besorgen, aber das, also die deutsche Bundeswehr, aber das hat nicht funktioniert. Also man war gut vernetzt, man war tatkräftig und man hat diese Probleme gelöst.
Die Bilanz der Anschlagsserie ist trotzdem schlimm, auch wenn nur in Anführungsstrichen einer ums Leben gekommen ist. Es gibt mehrere Schwerverletzte, das sind alles Zufallsopfer, also die durch Zufall am falschen Ort zur falschen Zeit waren. Dein Vater und dein Onkel fahren völlig unbehelligt zurück nach Köln oder ins Rheinland und da geht erstmal das ganz normale bürgerliche Leben weiter. Sprechen wir mal über die Motive deines Vaters und deines Onkels. Wieso fahren zwei Rheinländer nach Südtirol? Da muss es ja eine Vorgeschichte gegeben haben, eine Radikalisierung, eine Bereitschaft. Waren die in Netzwerken aktiv, in Gruppen aktiv?
Also mein Onkel sagt, es sei ihm rein um humanistische Gründe gegangen, also den Menschen in Südtirol zu helfen und sagt, es hätte keine rechtsradikalen Hintergründe gegeben bei diesen Taten. Zumindest bei meinem Vater komme ich nicht umhin, mir anderes logisch zu finden, denn ich weiß eben, welche politische Haltung mein Vater sein Leben lang vertreten hat. Und ich weiß, dass Südtirol bei den rechtsnationalen Rechtsradikalen in den 50er, 60er Jahren ein wichtiges Thema war. Denn damals war ja, das muss man sich auch tatsächlich erstmal vorstellen, in der rechten Szene die Größe bzw. die geringe Größe Deutschlands ein großes Thema. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Heute hat man ja andere Themen in der rechten Szene, aber damals wünschte man sich wirklich das große Deutschland zurück. Naja, und da war Südtirol eben eine Angriffsfläche, also ein bestehender Konflikt, in den man reingehen konnte und wo man aktiv werden konnte. Genau, und es gab auch Gruppen, das habe ich auch herausgefunden, in denen mein Vater und mein Onkel aktiv waren. Es gab eine Studentenverbindung, den Bund Nationaler Studenten. Der wurde auch in den 1960 verboten wegen Verfassungsfeindlichkeit. Eine, ja, die erste rechtsradikale Studentenvereinigung der jungen Bundesrepublik. Und die Mitglieder dieses Bundes, sehr viele kann man verfolgen, haben Karrieren gemacht in der NPD, bei den Republikanern, sind Anwälte geworden, die dann wiederum Holocaustleugner vertreten haben. Also dieser Bund Nationaler Studenten war tatsächlich eine sehr wichtige Institution für die Entwicklung der neuen, jungen, rechtsradikalen Szene in der Bundesrepublik.
Dein Onkel war, glaube ich, sogar Vorsitzender in dieser Kölner Gruppe.
Genau. Mhm.
Dein Vater ist 1935 geboren, am Ende des Zweiten Weltkriegs war er also erst 10 Jahre alt. Und dann engagiert er sich in diesen rechtsradikalen, rechtsextremistischen Gruppen. Hast du eine Erklärung dafür, wieso dein Vater nach dem Krieg, also dahin gefunden hat, waren die Großeltern irgendwie affin zu dem Thema oder wie wird man da Mitglied in gewaltbereiten rechtsextremen Gruppen?
Also eine ganz befriedigende Erklärung habe ich dafür nicht gefunden. Es gibt keine familiäre Prägung, also meine Großeltern waren keine überzeugten Nationalsozialisten. Mein Großvater ist eher recht spät und auch aus pragmatischen Gründen in die Partei eingetreten und hat da auch keine große Karriere gemacht. Auch meine Großmutter war keine überzeugte rechte Ideologin. Ja, das heißt, man kommt auf der Ebene nicht weiter. Man fragt sich dann natürlich, ja, sie waren dann in der Grundschule zur NS-Zeit, das Schulsystem war sehr gleichgeschaltet. Mutmaßlich haben sie da eine ziemliche Packung Ideologie abbekommen. Dann ist dieser nur mit 10 gerade nicht in die Hitlerjugend gekommen. Ich weiß, dass mein Vater gerne da hingegangen wäre, das hat er mir später erzählt. Das war also ein Schmerz für ihn, da nicht hingehen zu können. Also dann bricht sozusagen dieses Deutsche Reich, das bis dahin natürlich Alltag und unkritisch hinterfragterweise so, ja, so das Ding war, bricht zusammen. Niemand spricht mit ihnen. Also niemand, das hat mein Onkel gesagt, niemand hat irgendwie mit den Kindern über die Shoah gesprochen, über die Kriegsverbrechen, über die Kriegsschuld, ne, über die neue BRD, über die Demokratie. Das dieser Umbruch wurde einfach so hingenommen. Jetzt kann man eben mutmaßen, dass das vielleicht sehr verunsichernd gewirkt hat und dass man dann vielleicht wieder versucht, irgendwo anzudocken, wo einem Sicherheit und Stärke und einfache Lösungen versprochen werden. Sicher war auch das Kriegsende auf anderen Ebenen traumatisierend. Aber diese ganzen Erklärungen können nicht wirklich befriedigen, denn
das hätten trifft alle auf, Nazis bleiben oder werden genau, müssen mit dieser trifft Erklärung. Auf
Tausende von anderen Kindern zu und das ist eben nicht passiert. Also es ist ja, aber wir wissen das ja auch aus der Extremismusforschung, es ist immer eine Gemengelage aus Umständen und Dispositionen, also psychiatrischen, psychischen und ja, da scheint so ein Fall eingetreten zu sein.
Wir müssen über den dritten im Bunde der Attentäter sprechen, also über den Mann, den wir Manfred S. nennen. Sein richtiger Name ist uns bekannt. Dieser Manfred S. wird für den Fortgang der Geschichte sehr wichtig. Er ist derjenige, der deinen Vater und deinen Onkel verraten wird. Und zwar in Ost-Berlin im Stasi-Verhör. Die Geschichte bekommt Wendungen, die man sich nicht ausdenken kann. Wir betreten dabei das schmutzige Parkett deutsch-deutscher Beziehungen in den 60er Jahren. Wir bekommen es auch mit den Geheimdiensten zu tun. Da ist es wichtig zu wissen, Manfred S. war nämlich schon einmal im Visier des Verfassungsschutzes, also im Visier westdeutscher Sicherheitsbehörden. Und die wussten, dass der Mann auf der Suche nach Sprengstoff war, um Anschläge zu verüben. Doch sie unternehmen nichts. Er wird nicht überwacht, sodass er die Anschläge schließlich durchführen kann. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für die Gegenseite im Osten, also für die Propagandaabteilung der DDR. Denn die sucht nach den Verbindungen zwischen staatlichen Stellen in Westdeutschland und den rechtsradikalen Terrorakten. Da passen Verfassungsschützer, die Rechtsradikale gewähren lassen, prima ins Bild. Du hast sehr viele Akten gewälzt, auch zum Thema Geheimdienst, Verfassungsschutz. Wie bewertest du die Arbeit des Westdeutschen Verfassungsschutzes oder des Bundesnachrichtendienstes in jener Zeit, wenn es um den Umgang mit den rechtsradikalen und neofaschistischen Kreisen geht? Waren die auf dem rechten Auge blind?
Naja, er bestand ja größtenteils aus ehemaligen Nationalsozialisten. Gibt es ja Zahlen, die von 80% reden. Ja, deswegen, also ich glaube, das war ja mehr als Blindheit, ne? Also das kann einen so gar nicht wundern, dass da nicht durchgegriffen wurde. Aber das hat natürlich Effekte gehabt, ne? Also die Blindheit ist, glaube ich, erst später entstanden. Genau dadurch, dass man da nicht gehandelt hat und nicht sich angeschaut hat, was entsteht da, wie sieht das Phänomen aus, ne? Und dann hätte man eben früh rausfinden können, wie sich rechts Terrorismus unterscheidet zum Beispiel von Linksterrorismus. Das ist nicht passiert. Deswegen ist unser Bild von Terrorismus jahrzehntelang Linksterrorismus gewesen. Wir haben gedacht, so sieht Terrorismus aus. Aber Rechtsterrorismus sieht anders aus. Es gibt andere Opfer, es gibt oft keine Bekennerschreiben, es gibt eine andere Szene. Man geht nicht in den Untergrund. Man ist durchaus angedockt ins bürgerliche Milieu. Das alles hätte man entdecken können. Und wenn man das gewusst hätte, dann wären vielleicht auch die Ermittlungen zum NSU zum Beispiel anders verlaufen.
Ein weiterer unglaublicher Aspekt dieser Geschichte ist ja, wie die DDR mit ihren Organen, die Stasi, diese Geschichte für sich nutzen kann und nutzen wird. Wie ist die DDR drauf gekommen? Wie hat sie von den Zusammenhängen erfahren? Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Dieser dritte Mann entscheidet sich, ich lege nicht nur Bomben in Südtirol, sondern ich probiere es auch mal in Ost-Berlin.
Ost-Berlin war immer ein Anliegen als gebürtiger Berliner, also diese geteilte Stadt, Besatzer aus seiner Perspektive. Die sollten weg. Da hat er an repräsentativen Gebäuden der DDR 3 Bomben abgelegt. Nur eines explodiert, hat auch nur sehr geringen Schaden eingerichtet. Aber das war natürlich ausreichend für die SED, die Stasi und vor allem für die Propagandaabteilung. Ihn dann, als er ihn dann bei einer weiteren Aktion sozusagen in die Finger fiel, ihn natürlich dann sehr gründlich zu untersuchen und sehr lange zu verhören.
Also er wird auf frischer Tat ertappt?
Er wird nicht auf frischer Tat ertappt, er hatte ein viertes Sprengstoffpaket, das konnte er nicht mehr ablegen, das war eigentlich sein Plan, er wollte eigentlich 4 Pakete ablegen in 4 Gebäuden. Das ging sich zeitlich nicht aus, weil er mit einem Tagespassier schon unterwegs war, also rechtzeitig wieder zurück über die Grenze nach den Checkpoint nach West-Berlin musste. Und dann wollte er aber dieses Sprengstoffpaket nicht wieder zurück nach West-Berlin nehmen, nochmal über die Grenze, und hat es also in Ost-Berlin versteckt. Und zwei Wochen später wollte er es abholen, um es nochmal zu verwenden. Das war nicht besonders schlau. Und dabei ist er erwischt worden. Also entweder ist dieses Sprengstoffpaket schon vorher irgendwie aufgefallen und man hat dann darauf gewartet, oder es ist wirklich zufällig entdeckt worden, dass er es da ausgebuddelt hat, weil es verdächtig war. Er war also in Stasi-Haft und dann war er sehr unumwunden mit seiner politischen Haltung, also hat sehr schnell irgendwie sich als Rechtsnationalen zu erkennen gegeben, hat aber sehr lange dicht gehalten, was seine Kameraden betraf. Also keine Namen, keine Netzwerke, sehr lange. Bis es dann eben eine psychische Folter gab. Das ist auch später noch ein Urteil dazu gekommen. Also es ist auch vor Gericht jemand verurteilt worden wegen psychischer Folter, ein Stasi-Offizier. Und daraufhin gesteht er alles.
Also man setzt ihm einen Spitzel in die Zelle, ne? Also einen Mitgefangenen, der dann der Stasi berichtet.
Genau, ein Zelleninformator, so ist das der Stasi-Begriff, wird in seine Zelle gesetzt. Und der, ja, erarbeitet sich sein Vertrauen, das funktioniert auch. Und diesem Zelleninformator gesteht dann eben Manfred S. seine größte Angst. Und das ist nämlich Auslieferung nach Italien, wo man natürlich immer noch nach den Attentätern von Verona sucht und im Dunkeln tappt. Und wo, wie gesagt, man tatsächlich auch wirklich damit rechnen musste, gefoltert zu werden. Das war seine größte Angst. Das hat er diesem Zelleninformator offengelegt. Der ist natürlich zu seinem Vorgesetzten gegangen und dann haben die gedacht, ja, jetzt haben wir ein Druckmittel. Und dann haben sie ihm also wirklich über mehrere Tage sehr subtil zu verstehen gegeben, dass er nach Italien ausgeliefert wird. Haben ihn also wirklich so weich gekocht und bis dann sie tatsächlich sagen, so, heute ist es soweit, und sind mit ihm zum Flughafen gefahren. Gesagt, hier ist deine Maschine, da steigst du jetzt ein, letzte Gelegenheit. Und in dem Moment hat er eben gesagt, nee, ich erzähle euch, was ich weiß. Und dann hat er alles erzählt. Alle Namen, alle Beteiligten, alle Attentate.
Wie gesagt, eine Traumvorlage für die DDR im Kampf, in der Konkurrenz der politischen Systeme, die man gegenseitig diskreditieren wollte. Und da passt es natürlich gut, dass es diesen dritten Mann, Manfred S., gab, den der Westdeutsche Verfassungsschutz gewähren ließ. Das alles hier im Detail zu besprechen, würde unseren zeitlichen Rahmen völlig sprengen. Man muss das nachlesen, man kann das nachlesen, das Ergebnis deiner Recherchen in deinem Buch Eisernes Schweigen. Es gibt da nämlich noch einen Überläufer, der als Zeuge im Prozess gegen Manfred S. auftreten wird und die BRD in schlechtem Licht dastehen lässt. In jedem Fall wird der Komplize deines Vaters und deines Onkels in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zur gleichen Zeit sitzen dein Vater und dein Onkel im Westen und können weiterhin unbehelligt ihr Leben weiterleben. Dein Vater schließt seine Promotion ab und wird Referent beim Vorstand von Bayer Leverkusen. Und dein Onkel arbeitet in gehobener Position beim WDR. Er durfte sogar in der CDU bleiben, obwohl da einige seinen Ausschluss gefordert hatten, aber dafür gab es keine Mehrheit. Es wirkt fast so, als wenn ein Bombenattentat in Südtirol im Westen Deutschlands als Kavaliersdelikt betrachtet wurde.
Das hat mehrere Aspekte, glaube ich. Also der eine ist, wie du sagst, Kavaliersdelikt, ja, so kann man es nennen. Fakt ist, dass es wirklich für dieses Südtirol-Thema eine breite Sympathie gab. Man kann sich das kaum mehr vorstellen, aber wenn man historische Zeitungen aufschlägt, dann sieht man es, also bis zum Spiegel und Stern, die irgendwelche Südtiroler Bauern auf ihren Cover haben und die sozusagen feiern für ihre urtümliche Bauernbodenständigkeit und für diesen Kampf gegen die Italiener und so. Also da gab es tatsächlich eine breite Sympathie. Bizarr ist, dass es eben tatsächlich so weit ging. Ich meine, es war jemand gestorben, also dass die Sympathie so weit ging, ist wirklich ein bisschen bizarr. Also das ist für mich auch von heute aus absolut unverständlich. Auf der anderen Seite kann man aber wirklich auch in breiten Teilen der Gesellschaft, also in den Institutionen, auch in den Medien sehen, dass dieses laute Geschrei, sage ich jetzt mal, aus der DDR, ihr seid noch immer in euren Institutionen Nazi-verseucht, ihr habt neue Nazis, die immer noch Attentate begehen, die super international verletzt sind, ihr habt ein Problem, völlig richtig. Aber natürlich war dieses Geschrei, deswegen sage ich Geschrei, auch propagandistisch überhöht. Also mein Vater und mein Onkel waren eben in diesen Stasi-Propaganda-Aktionen Agenten des Verfassungsschutzes. Das stimmt nicht. Und diese Überhöhung, genau diese Überhöhung hat es, glaube ich, den Institutionen, aber auch den Medien in der BRD sehr leicht gemacht, wegzuhören, so ach, die wieder. Ne? Und das wurde das gesamte Ding, konnte man dann sozusagen als Propagandagetöse abtun.
Man hat wegen der Übertreibung dann gar nichts geglaubt, ne? So. Obwohl es irgendwie einen wahren Kern gab. In Italien ist die Lage anders, da nimmt man zur Kenntnis, was in der DDR im Prozess verhandelt wird und es gibt eine Anklage in Mailand, deinem Vater und deinem Onkel wird in Abwesenheit der Prozess gemacht. Das gefällt den Behörden in der Bundesrepublik natürlich gar nicht. Auch das muss man erklären, denn die DDR ist nicht anerkannt zu der damaligen Zeit. Alles, was da passiert, Gerichtsurteile, Entscheidungen, darf man nicht anerkennen. Insofern ist man nicht besonders erfreut darüber, dass die Italiener das anders sehen. Die sind da entspannter unterwegs. Dein Vater und dein Onkel werden in Abwesenheit in Italien zu einer sehr hohen Haftstrafe verurteilt, aber sie werden nicht ausgeliefert. Allerdings kann man jetzt auch nicht mehr wegschauen. Jetzt müssen auch die deutschen Behörden in irgendeiner Weise in Westdeutschland aktiv werden. Es gibt endlich Haftbefehle gegen Heinrich und Fritz Bünger. Dein Vater wird verhaftet und deinem Onkel, das ist sehr spektakulär für dich, gelingt die Flucht. Das ist ein echtes Husarenstück, oder?
Absolut. Genau, hier in Köln gelingt es meinem Onkel während der Hausdurchsuchung, 3 Polizisten in sein Schlafzimmer einzusperren und sich in Hemd und Hose auf die Flucht zu machen. Ja, das ist wieder so ein, jetzt darf ich vielleicht mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, aus dem oder vom Schreibtisch, aus der Werkzeugkiste der Autorin erzählen. Das ist so eine Szene, die man wahnsinnig gerne dramaturgisch richtig ausnützen würde und in die man sich wahnsinnig gerne reinsetzen würde, weil sie natürlich fantastisch ist. Aber es geht eben nicht, weil man immer aufpassen muss, dass die Identifikation nicht auf der falschen Seite landet, denn seien wir ehrlich, wir identifizieren uns immer mit denjenigen, die vor den Polizisten weglaufen. Da sind wir eben einfach geprägt durch.
Das ist Wild West, ne? So.
Ja, das ist Wild West, das ist Hollywood, das ist Catch Me If You Can, das ist die Olsenbande. Ja, da muss man halt, da musste ich wirklich sehr arbeiten, um da immer wieder diese Haltung zu irritieren und offen zu legen und aufzupassen.
Trotzdem bleibt ein Husarenstück. Deinem Vater gelingt das nicht, er kommt in den Klingelpütz. Und dann kommen wir nochmal zurück in diese familiäre Situation. Er schickt deiner Mutter ein Telegramm, sie solle sich doch bitte keine Sorgen machen. Das ist für sie völlig überraschend, das muss man glaube ich nochmal sagen. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was eigentlich da passiert im Leben deines Vaters, im Leben ihres Lebensgefährten, im Leben ihres Mannes. Sie muss dann sogar die Hochzeit absagen wegen dieser Verhaftung.
Genau, mein Vater sitzt 6 Monate in Untersuchungshaft und meine Mutter hatte wirklich nicht die geringste Ahnung. Sie haben zu dem Zeitpunkt nicht zusammengelebt, also weder in einer Wohnung, in einem gemeinsamen Zuhause noch örtlich, also waren auch örtlich getrennt. Und also wenn meine Mutter darüber spricht, dann sagt sie immer, ihr müsst mal euch versuchen, das vorzustellen. Es gab keine Handys, wir hatten noch nicht mal Telefon. Wenn wir telefonieren wollten, dann mussten wir uns bei Nachbarn verabreden, um zum Telefonieren. Und wenn er dann gesagt hat, ich bin am Wochenende im Labor und muss arbeiten an meiner Promotion, dann hatte sie keinen Grund, das anzuzweifeln und auch keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Das heißt, sie hatte wirklich keine Ahnung davon, was er da getan hatte. Er hatte sie auch nicht eingeweiht. Und deswegen fiel sie wirklich aus allen Wolken, als dieses Telegramm kam.
Und sie hat ihm geglaubt, sonst hätte sie ihn nicht geheiratet oder schließt das eine
aus? Nein, sie hat ihm das damals schon geglaubt, dass er da unschuldig ist.
Die beiden Brüder haben sich gut abgesprochen, die Zwillingsbrüder haben sich gut abgesprochen. Sie wollen alles abstreiten und sie haben sogar Alibis sich besorgt, denn das haben wir eben noch nicht erzählt. Bevor sie die Bomben legen, haben sie übernachtet im Weißen Rössel in Bozen und da gibt es Bücher, wo Namen eingetragen werden, wo man also nachvollziehen kann, ob die da waren. Also denkt man, die müssten überführt werden, aber sie haben sich Alibis zurechtgelegt. Auch das ist eine kaum glaubbare Wendung dieser Geschichte oder ein glaubbarer Aspekt dieser Geschichte.
Ja, genau. Also das, da sieht man, also das ist für mich ein weiteres Indiz dafür, dass es eben in dieser Szene, in der wir uns da bewegen, einen Zusammenhalt gab, der eben für die rechte Szene spricht. Also mein Vater hat in seiner Burschenschaft, der alten Breslauer Burschenschaft der Ratscheks zu Bonn, einen Alibi-Zeugen bekommen, der eben tatsächlich bekundet hat, dass er zu diesem Zeitpunkt bei ihm zusammen war, mit ihm zusammen war. Wir haben sich auch eine Erklärung dafür ausgedacht, warum dieses Gästebuch in Bozen eben vorliegt, mit ihrem Namen drin. Nämlich, sie hätten eben dem Mittäter Manfred S. ihre Ausweise geliehen, weil der Fluchthilfetätigkeiten organisiert hätte. Und da hätte man eben Ausweise gebraucht und da hätten sie ihre Ausweise für zur Verfügung gestellt. Und die müssten dann eben missbräuchlich benutzt worden sein und da in Bozen gelandet.
Also alles sehr gut vorbereitet, sehr gut abgesprochen. Es gibt kein Geständnis, es gibt keine Widersprüche in den Aussagen, es gibt keine echten Beweise und dann wird dein Vater aus der U-Haft entlassen. Allerdings wird ihm bei Bayer Leverkusen gekündigt. Also da hat man dann doch gedacht, wir trennen uns, aber er findet ganz schnell eine neue Anstellung.
Ja, ganz schnell nicht. Er hat schon ein bisschen gesucht. Dann war man schon so ein bisschen, warum er nur so kurz bei Bayer war, da war man schon so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe einen Brief von ihm gefunden, da schreibt er so jemand, der ihn da begleitet hat, dass er dann irgendwann seine Strategie geändert hätte und offengelegt hätte, warum er bei Bayer gekündigt worden sei. Und dann sei es ganz schnell gegangen und er hätte auswählen können aus verschiedenen Stellen. Und entscheidet sich dann für eine bei Dynamit Nobel.
Wie passend, ne? Mhm. Nach deinem Onkel wird weiter gefahndet, allerdings nur in Deutschland und in Italien. Und er ist nach dieser spektakulären Flucht nach Österreich gegangen. Da kann er zu Ende studieren. Bis 1974 herrscht dann wieder Ruhe bei den beiden, in beiden Familien. Doch dann passiert etwas wieder Überraschendes. Manfred S., der zu lebenslanger Haft in der DDR verurteilt worden ist, wird freigelassen und kommt nach Westdeutschland. Also es gibt jetzt diesen Hauptbelastungszeugen, der in der DDR ausgesagt hat, der kann jetzt auch in Westdeutschland aussagen. Und nun, glaube ich, denkt jeder, der uns zuhört und jede, die uns zuhört, jetzt ist er dran, dein Vater. Jetzt hat er keine Chance mehr.
Genau, es gab dann ein langes Verfahren, das auch mit einer Verurteilung geendet hat wegen Sprengstoffverbrechen, 3,5 Jahren. Und dann gab es aber eine Einstellung am BGH wegen Verfahrensfehlern, sodass es dann zurückgegeben wird, zweitinstanzlich nach Bonn und mit der Direktive, dass bei dem nächsten Urteil, sollte eins kommen, diese immens lange Verfahrensdauer mit berücksichtigt werden muss. Denn es gibt eben den Anspruch darauf, dass man auch als Angeklagter ein einigermaßen zügiges, das kann ich jetzt nicht wörtlich zitieren, Verfahren erwarten darf. Und das Verfahren war ja über 20 Jahre gelaufen, also inklusive Ermittlung. Und in Bonn ist die Situation eben diese, man ist gerade noch mit den letzten Auschwitz-Prozessen beschäftigt und könnte irgendwie erst ein Jahr später wieder anfangen zu verhandeln. Dieser Prozess würde dann wahrscheinlich wieder 3 Jahre dauern und dann ist man wahrscheinlich intern zu der Erkenntnis gekommen, dass das Urteil wahrscheinlich dann so gering ausfallen müsste, dass es auf Bewährung ausgesetzt würde und ja, dann wird das Verfahren eingestellt.
Also 3,5 Jahre in erstinstanzlich sind ja auch schon recht wenig, ne? Da ist einem Mensch ums Leben gekommen. Also hat das Gericht wahrscheinlich angenommen, dass keine Mordabsicht bestand, ne? Sonst hätte man nicht 3,5 Jahre verhängen können. Aber du schreibst auch, dass man alles getan hat, um diesen Hauptbelastungszeugen zu diskreditieren, der da aus der DDR nach Westdeutschland gekommen ist. Da hat man gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein Stasi-Agent, der übertreibt, der weiter das erzählt, was man eben auch seit Jahren schon hört, so aus DDR-Kanälen, wo die Bundesrepublik diskreditiert wird.
Das war eine von den Strategien, vor allem von dem österreichischen Mitangeklagten meines Vaters, Peter Kienensberger, der sozusagen dieses Motiv der roten Gefahr, der Einflussnahme der DDR auf bundesdeutsche Behörden heraufbeschworen hat, um damit diesen Zeugen zu diskreditieren und unglaubwürdig zu machen. Das hat nicht funktioniert, also dieser Strategie ist man da nicht gefolgt vor Gericht. Aber genau im Gegenteil, man hat, und das war letztendlich ja gut für alle Angeklagten, man hat dem Manfred S. geglaubt, dass es eben keine Tötungsabsicht gegeben hat. Also deswegen gab es kein Urteil wegen Mord, sondern nur wegen Sprengstoffverbrechen.
Also nach 20 Jahren, 20 Jahre nach der Tat, wird das Verfahren eingestellt. Außer 6 Monaten U-Haft hat dein Vater keine Strafe bekommen. Wie bewertest du das im Rückblick? Wie bewertest du diese Verfahrenseinstellung?
Ja, da bin ich natürlich wieder in einer schwierigen Position, ne? Also als Tochter komme ich eben nicht umhin, mich zu fragen, was passiert wäre, wenn mein Vater verhaftet worden wäre. Und auch darauf habe ich keine eindeutige Antwort. Natürlich wäre das für unsere Familie ein Riesenschock gewesen und auch eine gigantische Bürde. Auf der anderen Seite hat so ein Urteil ja manchmal auch so eine katharsische Funktion. Also dann muss man nicht mehr leugnen, dann kann man sich die Schuld eingestehen und also vielleicht, ne? Oder man leugnet weiter, auch das gibt es ja. Aber wer weiß, vielleicht hätte mein Vater, wenn er nicht sozusagen unter diesem Druck der Strafverfolgung gestanden hätte, dann irgendwann tatsächlich sich damit beschäftigt und die Schuld anerkannt und darüber gesprochen. Und vielleicht ist das aber auch nur die Tochter, die das hofft.
Und politisch, wie würdest du das politisch bewerten, so eine Verfahrenseinstellung?
Also, soweit ich das jetzt juristisch beurteilen kann, da bin ich ja nicht vom Fach, aber ist das jetzt kein Skandalurteil in diesem Sinne, sondern...
Aber politisch kannst du es beurteilen.
Ja, also ich meine, wir sind natürlich zu dem Zeitpunkt in der Hochphase der RAF Panik und ich meine, wir wissen alle, dass die Prozesse gegen die RAF, das natürlich auch eine andere Form von Terrorismus ist, das muss man jetzt auch dazu sagen, nämlich ein Terrorismus, der eben noch gewaltbereiter ist, aber natürlich sind diese Prozesse ganz anders geführt worden, also da kommt man nicht umhin, einen Unterschied zu sehen.
Mit deinem Vater konntest du nicht mehr sprechen, aber du hast mit deiner Mutter gesprochen und du hast mit deinem Onkel gesprochen, also mit dem Zwillingsbruder deines Vaters, der bei allem dabei war. Wie sieht der denn im Rückblick das, was er getan hat? Bereut er die Attentate oder steht er dazu?
Also mein Onkel sagt, wie gesagt, es hätte humanistische Gründe gegeben für diese Taten und man hätte also aus bestem Willen gehandelt, wenn auch nicht sehr weise. Er sagt auch, dass er ein schlechtes Gewissen hat und schwer an der Schuld trägt, was die Opfer betrifft. Also, dass er das bereut, das wäre zum Beispiel wirklich etwas gewesen, was ich sehr gerne von meinem Vater mal erfahren hätte und mal gehört hätte. Und das bedeutet mir auch was, dass mein Onkel mir das gesagt hat. So, auf der anderen Seite sagt er aber auch, diese Situation in Südtirol hat sich durch all die Aktionen, durch den Freiheitskampf wieder in Anführungszeichen, verbessert. Was Fakt ist, es gibt jetzt gerade eine Regionalautonomie, eine Verwaltungsautonomie in Südtirol, was für die Region sehr gut ist, eine sehr reiche Region, eine der reichsten Italiens. Das wäre natürlich nicht der Fall, wenn nicht über 90% der Steuern in der Region bleiben würden. Das ist ein Verhandlungseffekt für diese Autonomie gewesen. Und mein Onkel sagt, sie hätten dazu beigetragen. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass Gewalt und Attentate und Sprengstoff in solchen Situationen die richtige Lösung sind. Und soweit ich diesen Konflikt beurteilen kann, haben die Attentate auch nicht geholfen, diese Autonomie zu verhandeln.
Und was sagt deine Mutter heute?
Für meine Mutter war das alles ein schwieriger Prozess, auch das jetzt alles nochmal zu erfahren, damit konfrontiert zu sein, auch das in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber sie hat tatsächlich, und das finde ich wirklich bewundernswert, ihren Frieden damit gemacht. Sie hat... ist auf eine gewisse Weise auch froh und dankbar, jetzt die Wahrheit zu wissen. Und sie hat sich klargemacht, welche Rolle sie in unserer Familie hatte, welche mein Vater in unserer Familie hatte. Und ja, hat damit, und auch mit der Tatsache, dass es jetzt eben alles öffentlich ist und dass es Menschen gibt, die darüber sprechen, wie wir jetzt, und in Zeitungen und Büchern steht und im Podcast, damit hat sie ihren Frieden gemacht. Und das, finde ich, ist wirklich eine ziemliche Leistung.
Weil das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach, weil ja jeder, der das liest oder es wahrnimmt, dann sagt, wieso haben die sich nicht getrennt? Wieso ist sie bei diesem Mann geblieben? Nicht? Familienzerbrechen aus ganz anderen Gründen und auch Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern können in die Brüche gehen. Was hat die Familie zusammengehalten?
Ich habe ja diese Geschichte eben nicht angefasst, solange mein Vater noch gelebt hat. Und ich glaube tatsächlich mit gutem Grund. Denn ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie immer gewusst, dass an der Geschichte was dran ist, also dass mein Vater das getan hat. Und das ist mir auch erst spät klar geworden, warum ich das gewusst habe, denn ich glaube, es ist das Schweigen gewesen, das mir diese Antwort gegeben hat. Denn warum hätte mein Vater schweigen sollen, wenn er unschuldig ist? Das wäre ja noch wahnsinniger gewesen. Deswegen für mich gerade dieses Schweigen nur dann logisch und sinnvoll, wenn er schuldig ist. Und ja, deswegen, das war, glaube ich, der Grund, warum ich das nicht angefasst habe, während er noch gelebt hat, weil das wirklich Sprengkraft gehabt hat. Und ja, so habe ich das eben solange er gelebt hat, irgendwie zumindest auf dieser Ebene hingenommen. Und ich glaube, deswegen konnte ich auch mit meinem Vater weiter im Kontakt sein, konnten wir weiterhin Vater und Tochter sein. Denn wenn ich das alles vorher gewusst hätte, dann wäre das sehr viel schwieriger gewesen.
Herzlichen Dank, Traudl Bünger. Das war nicht nur eine spannende Geschichte für True Crime Köln, das war auch sehr beeindruckend
wie du von deinen Recherchen, aber auch deinen Gefühlen dabei berichtet hast. Dein Vater, der Attentäter von Südtirol, ich habe es erwähnt, ist im Jahr 2016 gestorben. Und wer denkt, dass nach so langer Zeit, also über 50 Jahre später, ein reflektierender Blick auf die Geschehnisse selbstverständlich sein müsste, der wird beim Internetportal Unser Südtirol Erstaunliches finden. Dort wird Heinrich Bünger zu seinem Tod als Südtirol-Aktivist gewürdigt. Man dankt ihm für seinen Einsatz. Es gibt kein Wort der kritischen Distanz. Die Bombenanschläge werden in dem öffentlichen Beileidsgruß mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen wird ausführlich berichtet, wie die DDR-Propaganda den Fall für sich nutzte. Und so entsteht noch 2016 der Eindruck, dass da einer nur Gutes im Sinn hatte und völlig zu Unrecht von deutschen und italienischen Stellen verfolgt wurde. Man kann das auch sehen, wenn man auf die Internetseiten eines Museums in Bozen geht, das sich mit der Geschichte des Befreiungsausschusses Südtirol, also dem BAS, beschäftigt. Dieses Museum wird getragen vom Verein Südtiroler Geschichte. Auf deren Homepage gibt es eine Namensliste, mit der man aller Opfer des Südtirol-Konflikts gedenken will. Da taucht auch der Name des Bahnangestellten Gaspare Erzen auf, der durch die Bombe von Heinrich Bünger starb. Doch davon steht da nichts. Der Verein meint nicht nur, dass der Täter unbekannt ist, er spekuliert über Hintermänner im tschechoslowakischen Geheimdienst. Der Trägerverein des Museums ignoriert seit Jahrzehnten 4 Gerichtsverfahren und nun auch, zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge von True Crime Köln, auch die Recherchen von Traudl Bünger, die zu ihrem Buch Eisernes Schweigen geführt haben. Die Wahrheit hat es schwer. Das war's für heute bei True Crime Köln. Wenn Sie mir schreiben wollen, tun Sie das. truecrime@ksda-medien.de ist die Mailadresse. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik und Vorschläge. truecrime@ksda-medien.de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksda.de.